NDR Info. Forum am Sonntag. Ein gerechtes Urteil. Das erwarten wir von unseren Gerichten. Wie schwer es zu finden ist, wissen alle, die je in einem Gerichtssaal saßen. Über 700.000 Menschen wurden 2018 in Deutschland, laut Statistischem Bundesamt, wegen einer Straftat verurteilt. Über 50.000 kamen ins Gefängnis. Im Namen des Volkes. Tatsächlich sind an den Urteilen neben hauptamtlichen Richtern auch ganz normale Bürgerinnen und Bürger beteiligt. Als Schöffen. Man kann sich um dieses Ehrenamt einfach bewerben, wenn man sich traut.
Ich war Schöffin bei Verfahren, da ging es um Kindesmissbrauch, um Rauschmittel, um Falschgeld, um Betrug von Senioren, Einbruch, Diebstahl, Körperverletzung. Eigentlich alles so die ganze Bandbreite, die dann am Amtsgericht verhandelt werden kann.
Ich bin bei uns im Ort gefragt worden, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ich bin ein ausgesprochen neugieriger Mensch und interessierter Mensch und will alles mal ausprobieren. Und deswegen habe ich gesagt, ja, ich mache das mal und habe mich beworben und bin sofort genommen worden.
Gerechtigkeit üben. Bürger am Richtertisch. Eine Reportage von Christiane Zwick.
Knapp 40.000 Schöffinnen und Schöffen beschäftigen sich in Deutschland mit Strafsachen und übernehmen ein Stück Verantwortung für den Rechtsstaat. Ihre Amtszeit dauert 5 Jahre. Für Verhandlungen werden sie von ihrem Arbeitgeber freigestellt. Vorbereitet werden sie nicht auf ihre Tätigkeit. Was zählt vor Gericht? Woran erkennt man die Wahrheit? Wie urteilt man gerecht? Diese Fragen stellen sich jedem Schöffen neu. Berit Köber hat das Ehrenamt vor einem Jahr übernommen und sie lernt mit jeder Verhandlung dazu. Zur nächsten wurde sie vor ein paar Tagen eingeladen.
Betrifft Schöffendienst Erwachsene, Ladung. Sehr geehrte Frau Köbe, Sie werden geladen auf Dienstag, den 8. Oktober, 9 Uhr, Sitzungssaal 13, Theodor-Heuss-Platz in Itzehoe. Bitte finden Sie sich pünktlich zu diesem Termin im Beratungszimmer zum oben angegebenen Saal ein.
Das ist in einer Stunde. Die 53-Jährige flitzt unterm Regenschirm ins Auto. Die grauen Locken fliegen. Ein Blick durch die achteckige Brille in den Rückspiegel und los geht's. Der Morgenverkehr auf der A23 nach Itzehoe fließt zäh. Im Hauptberuf ist Berit Köbe Marketingkauffrau bei einem Energiekonzern. Ihre beiden Kinder studieren bereits. Da war Zeit für ein Ehrenamt.
In der Handelskammer in Hamburg findet diese Börse Aktivoli statt, wo Vereine Personen suchen, die ihr da ein Ehrenamt ausüben, um ihnen dabei zu helfen, Kindern Lesen beizubringen oder sportlich gesehen oder was auch immer. Und da war ein Stand des Schöffenverbandes und da habe ich damals gesprochen und gesagt, das wäre ja interessant. Das ist mehrere Jahre her, 7 Jahre vielleicht.
Vergessen wurde sie aber nicht.
Dann wird man tatsächlich ausgelost und ich habe dann einfach nur eine Information bekommen, jetzt bist du am Landgericht Itzehoe in der kleinen Strafkammer.
An Landgerichten kann man Berufung einlegen, gegen Urteile des Amtsgerichts. Berit Köbe ist damit in der höheren Instanz gelandet. Darüber gibt es nur noch das Oberlandesgericht und den Bundesgerichtshof. Dort sind die studierten Juristen aber unter sich. In Artikel 20 des Grundgesetzes heißt es, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Das gilt auch für die Justiz. Gibt es nicht genug freiwillige Bewerbungen, kann jeder zwischen 25 und 69 Jahren zum Schöffenamt verpflichtet werden, sofern er einen deutschen Pass hat.
Das Schöffenamt ist ein Ehrenamt. Jeder Staatsbürger ist zur Übernahme dieser ehrenamtlichen Tätigkeit verpflichtet.
So steht es im Gerichtsverfassungsgesetz. Berit Köbe parkt ihren Wagen und läuft an der Sicherheitsschleuse vorbei. Sie darf das, sie gehört dazu. Das Landgericht Itzehoe ist ein schlichter Backsteinbau. Der lange Flur im ersten Stock ist mit blauem Laminat ausgelegt, ein Schirm trocknet in der Ecke. Mitschöffin Daniela Jonsen wartet schon. Die blonde, schmale Frau, von Beruf Krankenschwester, musste sich an ihre neue Rolle erst gewöhnen.
Ich habe nicht gewusst, als ich mich dafür beworben habe, dass man so einen großen Einfluss hat. Ich habe gedacht, man ist halt mehr so ein bürgerliches Mitglied, um den Richter beraten, so vom Bauch heraus. Und diese große Verantwortung, die ist mir dann erst bewusst geworden, als ich dann das erste Mal da war.
Aus dem Beratungszimmer 3b tritt Sabine Wuttke. Die Richterin ist zugleich die Vorsitzende der kleinen Strafkammer. Sie erklärt ihren beiden Mitrichterinnen, worum es heute geht.
Wir verhandeln heute in der kleinen Strafkammer einen Tatvorwurf, nämlich das Fahren ohne Fahrerlaubnis. Und wir werden den Angeklagten mit seinem Verteidiger hier haben und dann möglicherweise dann die Beweisaufnahme durchführen dazu.
Gelegenheit, 4 Wochen zurückzublicken. Da findet der erste Norddeutsche Schöffentag statt, im Bildungszentrum Aukrug. Für Berit Köbe eine der seltenen Gelegenheiten, sich mit Schöffen anderer Gerichte auszutauschen. In der Mittagspause bei Spinat mit Spiegelei geht es darum, wie man sich im Gerichtssaal fühlt.
Für mich ist die Atmosphäre im Raum besonders, der ein Gerichtssaal ist. Das ist nicht nur ein Raum umgeben von Wänden, so wie dieser Raum, in dem wir jetzt sitzen, sondern es besteht dort für mich ein bestimmtes Gefühl, eine bestimmte Schwere, die so eine Mischung ist aus Respekt natürlich, der dort vorhanden ist, aber auch nicht unbedingt einlädt, finde ich, dass alle dort unbefangen ihre Aussage machen oder ihre Frage stellen.
Das verunsichert. Die Fortbildungen, die heute auf dem Programm stehen, sollen auf festen Boden helfen. Michael Dürrwächter begrüßt das sehr.
Man wird vereidigt und das bedeutet, die Gesetze sind ehren und fest. Und in der Gerichtsverhandlung hatte ich den Eindruck, das löst sich alles auf. Also da geht es mal in diese Richtung und dann kann es in jene Richtung gehen. Jeder trägt was bei und am Ende kommt ein Urteil raus. Aber warum das gerade so fällt?
Ja, da sind so viele andere Faktoren noch dabei.
Und dann Schöffen treffen unvorbereitet aufs Justizsystem. Sie sollen Volkes freie Stimme sein. Das kann erstmal überfordern. Die dicken Gesetzbücher, die komplizierte Sprache, die ausgefeilten Regeln. Wer dazulernen will, muss das selber bezahlen. Diese Fortbildung wird vom Norddeutschen Schöffenverband ausgerichtet. Ihr Thema: Wege der Wahrheitsfindung. Michael Theiss und Wolfgang Hoffmanns erklären beim Kaffee, warum sie diese Wege brennend interessieren.
Wenn Sie dort sitzen, dann ist die elementare Frage, sagt er die Wahrheit oder lügt er? Ich sage jetzt mal er, der Angeklagte. Alles, was dazu beiträgt, ein bisschen mehr Licht in dieses Dunkel zu bringen, ist hilfreich.
Plötzlich hat man Mord und Totschlag vor sich. Wir haben mehrere Verhandlungstage und dann denkt man, oha, was hast du dir da eingebrockt? Und nach der ersten Verhandlung konnte ich zum Beispiel tagelang nicht schlafen, weil mich dann das Urteil, was wir ja gemeinsam gefällt haben, das schwirrte immer in meinem Kopf herum und ich habe gedacht, bist du dem gerecht geworden, dem Angeklagten auch und der Geschädigten.
Als Experte in Sachen Wahrheitsfindung wird Günther Köhnken sprechen. Der 71-Jährige trägt ein weißes Hemd, aufgekrempelte Ärmel und einen gemütlichen Bauch. Als Rechtspsychologe hat er im Kachelmann-Prozess ein zentrales Gutachten abgegeben. Der Wettermoderator Jörg Kachelmann war der Vergewaltigung angeklagt. Aussage stand gegen Aussage. Günther Köhnken suchte nach Unstimmigkeiten.
Es gab mehrere Sachen, die mich stutzig gemacht haben. Also es gab, wir haben es genannt, einen Strukturbruch. Also manche Dinge, die auch ganz unstrittig waren, die sind von dieser Nebenklägerin relativ detailliert geschildert worden. Der eigentliche Vorgang, um den es dort geht, nämlich eine behauptete Vergewaltigung, der war dann relativ detailarm. Also es war ein deutlicher Unterschied.
Für jeden Beschuldigten hängt viel davon ab, wie genau alle zuhören, die am Richtertisch sitzen. Das ist etwas ganz anderes als die schnellen Meinungen und Urteile, die jeden Tag online in Social Media abgegeben werden. Der Gutachter rät den Gerichtsneulingen dazu, sich selbst zurückzunehmen und erklärt,
dass man zunächst mal mit einer gewissen Distanz an eine Aussage herangehen muss. Es wäre grundfalsch, sich also beispielsweise mit dem mutmaßlichen Opfer zu identifizieren und Mitleid zu haben und zu denken, oh Gott, wie schlimm hat die das oder hat er das nun gehabt, weil dann verliert man die notwendige Distanz. Und die beinhaltet, dass man auch immer sich fragen muss, könnte die Aussage auch unrichtig sein? Und welche Anzeichen gibt es möglicherweise dafür?
Im Seminarraum sind 18 Schöffinnen und Schöffen versammelt. Sie geben ihr Wochenende her für neue Erkenntnisse. Draußen strahlt die Sonne durch die Tannen. Günther Köhnken will wissen, an welchen Gerichten die Ehrenamtlichen tätig sind.
Markus Timner vom Amtsgericht Norderstedt, dort jetzt im ersten Jahr als Hauptschöffe und ich habe jetzt 6 Verhandlungen.
Berit Köbe, Landesgericht Itzehoe, kleine Strafkammer, Berufungsverfahren auch seit Anfang des Jahres.
Ich heiße Jürgen Sachau, ich bin am Amtsgericht Kiel und das ist hier meine erste Amtsperiode und ich war bis jetzt bei einem Prozess dabei, wo es um Brandstiftung ging.
Die meisten der Anwesenden sind über 50, bringen also viel Lebenserfahrung mit, auch im Umgang mit Unwahrheiten. Was sie überraschen wird, dem Gutachter geht es erst in zweiter Linie darum, Lügner zu entlarven.
Ich möchte den gerne ein bisschen austreiben, sich auf diese Frage wahr oder gelogen einfach zu reduzieren.
An der Wand leuchtet eine Tabelle mit den Gründen für Falschaussagen. Zeugen vergessen, erinnern sich falsch, hatten ihre Aufmerksamkeit woanders. Nächste Folie. Wer absichtlich lügt, verrate sich durch seine Körpersprache. Das glauben viele. Eine Studie, an der Günther Köhnken beteiligt war, ergab, dass
rund um den Globus, dass im Mittelwert, ich glaube, mehr als 2/3 der Leute gesagt haben, wenn jemand lügt, vermeidet er Blickkontakt. So, und jetzt überlegen Sie mal die Situation, die wir manchmal haben. Also ich habe ja oft mit Sexualdelikten zu tun. Dann sitzt mir oder Ihnen eben auch im Gericht jemand gegenüber. Die kennen mich nicht, die kennen Sie nicht, die kennen das Gericht. Das ist eine ungewohnte Situation. Und sollen nun etwas erzählen, was Sie, also etwas sehr Intimes erzählen, was Sie erlebt haben. Was machen die? Es ist ihnen peinlich und unangenehm. Die gucken nicht den anderen Leuten in die Augen, wenn sie das erzählen. Die gucken an die Decke, auf den Fußboden, aus dem Fenster, sonst irgendetwas.
Es gilt also, sich von Gemeinplätzen zu befreien und vom Schubladendenken, das aus Beobachtungen Unterstellung macht und aus Unterstellungen Vorverurteilungen im Dienste der Wahrheitsfindung.
Zurück ins Landgericht Itzehoe. Um 9.15 Uhr ist der Verteidiger da. In der kleinen Strafkammer beginnt der Prozess, an dem Berit Köber als Schöffin teilnimmt. Die Verhandlung ist öffentlich, Tonaufnahmen sind nicht erlaubt. Malermeister Tobias Mahnke soll wegen wiederholten Fahrens ohne Führerschein ins Gefängnis. Gegen dieses Urteil des Amtsgerichts hat der füllige Mann in der grauen Steppjacke Berufung eingelegt. Sein Name ist übrigens ein anderer. Mahnke war mehrere Male ohne Führerschein erwischt und zur Bewährung verurteilt worden. Dann wurde er wieder geblitzt. Die Sachlage ist klar. Jetzt aber legt der Angeklagte zum ersten Mal ein Geständnis ab, in dem er alles zugibt. Der Kugelschreiber von Berit Köbe fliegt nur so übers Papier. Was in der Schöffin vorgeht, kennt die Vorsitzende des Norddeutschen Schöffenverbands, Petra Pinnow, aus eigener Erfahrung.
Die Verhandlung beginnt, der Staatsanwalt hat jede Menge Akten auf dem Tisch, der Anwalt hat die Akten, der Vorsitzende Richter und Schöffen und ich, wir haben ein Blatt Papier, einen Stift und können mitschreiben. Ansonsten wissen wir fast gar nichts. Und das ist für mich das Spannendste. Das ist wirklich wie eine Detektivarbeit, um dann zu gucken, was ist hier eigentlich passiert.
Petra Pinnow organisiert die Schöffentage und ist Vorsitzende der Deutschen Vereinigung der Schöffinnen und Schöffen für Norddeutschland. Die Verbandsarbeit wickelt die hauptberufliche Psychotherapeutin über den Laptop in der Ecke ihres Wohnzimmers ab. Auf dem roten Sofa liegt die Decke für ihren Husky, den Couchtisch schmückt ein Strauß Rosen. Früher einmal hat die Norderstädterin Jura studieren wollen. Nun nimmt sie sich der Sorgen der Laienrichter an. Im Sitzungssaal 13 am Landgericht in Itzehoe versucht der angeklagte Malermeister gerade zu erklären, warum er, trotz Bewährung, noch einmal ohne Führerschein gefahren ist. Ein wichtiger Kundentermin, sagt er. Seine Tochter hätte ihn nicht fahren können. Der Auftrag hätte auf dem Spiel gestanden. Farben seien zu transportieren gewesen. Mahnkes Stimme klingt leise. Er schaut auf den Tisch vor sich. Sein Anwalt, Bürstenhaarschnitt, Schnellsprecher, betont, dass niemand zu Schaden kam und wie teuer die medizinisch-psychologische Untersuchung sei, die Wiederholungstäter machen müssen. Ist es das, was Tobias Mahnke abhält, seine Fahrerlaubnis wiederzubekommen? Für den Malermeister spricht, dass er 6 Jahre lang ein Insolvenzverfahren durchgehalten hat. Müsste er ins Gefängnis, wäre es aus mit der Firma. Sein Anwalt bittet um Änderung in eine Bewährungsstrafe, um die allerletzte Chance. Richterin und Schöffinnen ziehen sich ins Beratungszimmer zurück.
Nur eine Viertelstunde Pause. Der Angeklagte, immer noch in seiner grauen Steppjacke, wartet vor der Tür, bis das Urteil gefunden ist. Wie hat er die Menschen erlebt, die über ihn richten sollen?
Ich habe durch meinen Anwalt auch gehört, durch meinen Rechtsbeistand, dass das Schöffen sind und die mitentscheiden. Ich habe natürlich, habe ich sie wahrgenommen, aber da die beiden Schöffen ja nicht gesprochen haben und nur zugehört haben, habe ich mich natürlich konzentriert auf die Vorsitzende Richterin, auf den Staatsanwalt und so weiter.
Auch wenn der Angeklagte sich stärker auf die Richterin konzentriert hat, Berit Köbe und ihre Mitschöffin waren nicht nur aufmerksam, sondern auch sehr aktiv.
Ich schreibe viele Zitate mit, das hilft nachher dann nochmal zu rekonstruieren. Ich gehe aber eigentlich aus der Verhandlung raus und habe schon meine Überzeugung. Das finde ich ganz wichtig, dass ich dann die Diskussion beginne mit Mitschöffin und der Vorsitzenden Richterin, aber weiß eigentlich, wohin ich möchte und gleiche aber nochmal ab. Ich finde es wichtig, dass ich ein Urteil sozusagen in mir habe, das unbeeinflusst ist.
Richterin Sabine Wuttke, zierlich schwarz-weiß getupfte Pepita-Jacke, strahlt Autorität aus. Die 50-Jährige arbeitet erst seit anderthalb Jahren mit Schöffen zusammen und hat in dieser Zeit den Beitrag der Laien an ihrer Seite zu schätzen gelernt.
Ganz vieles, was die in der Beratung so schildern, habe ich manchmal nur nebenbei mitbekommen, wie Reaktionen, wie Gesichtsverzerrungen bei Aussagen von Zeugen oder so etwas. Oder sie beobachten den Angeklagten und sagen mir hinterher, ich glaube, der nimmt immer noch Drogen oder der hat heute Morgen Alkohol getrunken. Davon profitiert die Urteilsberatung enorm, dass die Schöffen da besonders aufmerksam gewesen sind.
Das Urteil wird hinter verschlossenen Türen gefunden. Die Verhandlung hat gezeigt, es gibt Argumente sowohl für eine Bewährungs- wie für eine Gefängnisstrafe.
Welche wichtige Rolle die Wahrnehmung spielt, kam auch auf dem Schöffentag zur Sprache. Sowohl Richter wie auch Zeugen müssen sich auf das verlassen, was sie gehört und gesehen haben. Doch selbst wenn man sich sehr konzentriert, lässt sich die Realität nicht vollständig erfassen. Das zeigt eine Übung mit der Polizistin Christina Carlo. Sie bittet drei Schöffen vor die Tür des Seminarraums.
Sie bekommen jetzt von mir alle ein Bild. Das gucken Sie sich an. Und sprechen bitte nicht miteinander darüber. Gleich hole ich Sie nacheinander rein. Und dann sollen Sie bitte einmal beschreiben, was Sie da gesehen haben. Und Ihre Kollegen dürfen Sie dazu befragen.
Also, was habe ich gesehen? Eine Frau lag im Bett, geschlossene Augen, der Arm hing raus aus dem Bett.
Es war ein Bett in dem Raum, auf dem lag ein menschlicher Körper. Ich gehe davon aus, eine Frau.
Auf dem Bett liegt eine Frau mit dem Gesicht zur Wand.
Der Busen war nicht bedeckt. Unter dem Busen begann ein Tuch, der den restlichen Körper verhüllt hat.
Das Gesicht war nicht zu erkennen.
Vor dem Bett stand mittig mit dem Rücken zu der Frau im Bett liegend ein Mann.
Eine zweite Person, männlich, stand davor und hat sich den Arm vor die Augen gehalten.
Er hat mit seinem rechten Arm sein Gesicht verdeckt.
Super, dass Sie das mitgemacht haben. Die letzte Beschreibung war die detaillierteste. Da kamen auch kaum noch Fragen.
Es war genug Zeit, sich die Fotokopie eines Gemäldes einzuprägen. Trotzdem stimmen die Beschreibungen nicht überein.
Welche Unterschiede sind Ihnen noch aufgefallen in den drei Beschreibungen, die Sie gehört haben?
Einmal wurde das Gesicht erkannt, sonst weiß ich ja nicht, ob die Augen geschlossen sind oder nicht. Und ein anderer hat gesagt, man konnte das Gesicht gar nicht sehen.
Die Wahrheit ist leider selbst bei besten Vorsätzen ein scheues Reh. Sie einzufangen ist nicht leicht. Bei Gerichtsverhandlungen wird viel Zeit aufgewendet, dem realen Geschehen nahezukommen und dem, was Menschen zu einer Straftat bewegt. Wie wichtig dabei die eigene Haltung ist, hat Berit Köbe schon beim ersten Schöffeneinsatz erlebt.
Durch die mediale Überflutung sind wir oft dabei, spontan uns eine Meinung zu bilden, Wut zu äußern, Emotionen zu haben, Dinge so und so zu betrachten. All diese Vorurteile und diese Vorerfahrungen und Vorurteile rauszulassen, das ist eine große Aufgabe.
Unparteilichkeit ist die oberste Pflicht der Schöffen wie der Berufsrichter. Schöffen dürfen sich bei der Ausübung ihres Amtes nicht von Regungen der Zuneigung oder der Abneigung gegenüber den Angeklagten beeinflussen lassen. Sie haben ihre Stimme ohne Ansehen der Person nach bestem Wissen und Gewissen abzugeben.
So fordert es das Justizministerium im Merkblatt für Schöffen. Und auch die Verteidiger warten nur auf ein Zeichen der Voreingenommenheit. In diesem Fall werden die ehrenamtlichen Richter ausgeschlossen.
In ihrem äußeren Verhalten müssen Schöffen alles vermeiden, was geeignet sein könnte, bei anderen Personen Zweifel an ihrer Unparteilichkeit zu erwecken.
Deswegen stellt Berit Köbe in der Verhandlung ihre Fragen an den Angeklagten nicht direkt.
Wenn ich Fragen habe, schreibe ich sie auf ein Stück Papier, schiebe das meiner Richterin rüber, sie formuliert die Frage, so ich muss meine Stimme nicht erheben. Das ist aber abgesprochen, denn es gibt das Risiko, einen Befangenheitsantrag dann zu bekommen durch den Anwalt, wenn eben die Frage in einer bestimmten Weise gestellt ist, die dazu führt, dass da herausgelesen wird, diese Frage ist eben nicht ergebnisoffen.
Jetzt sind aber alle Fragen gestellt. In ein paar Minuten wird das Urteil verlesen. Tobias Mahnke, der Angeklagte, findet es gar nicht schlecht, dass zwei Nicht-Juristinnen über sein Schicksal mitentscheiden.
Wenn da drei Leute sind, gilt es natürlich immer mehr, irgendwo drei Leute zu überzeugen als eine Person. Aber ansonsten finde ich das gar nicht verkehrt. Die haben eine andere Ansichtssache, die gucken anders vielleicht auf die Sache wie ein Richter, der das hauptberuflich macht.
Am Ende zählt jede Richterstimme gleich viel. Die der Richterin und die der Schöffinnen, die die Juristin also überstimmen könnten. Allerdings hat die Gesetzeskenntnis Gewicht. Richterin Sabine Wuttke beschreibt die Zusammenarbeit so.
Ist ein Straftatbestand erfüllt oder nicht? Also die rechtlichen Fragestellungen, die natürlich bei der Urteilsfindung auch eine Rolle spielen, die werden im Wesentlichen durch die Richter beurteilt. Und da schließen sich die Schöffen auch im Regelfall an. Was dann die Strafe und das Strafmaß anbelangt und auch die Bewährungsauflagen, das ist ein großer Bereich, in dem die Schöffen viel Engagement zeigen und auch durchaus hinsichtlich der Höhe der Strafe oder auch der Art der Strafe entscheidendes Wort mitzureden haben.
Und das ist auch diesmal gelungen. Eine halbe Stunde hat es gedauert, bis das Urteil feststand. Flankiert von den Schöffinnen liest Richterin Sabine Wuttke es im Gerichtssaal vor. Die Vollstreckung der Freiheitsstrafe wird ein letztes Mal zur Bewährung ausgesetzt. Das Geständnis des Angeklagten und seine Erklärung haben den Ausschlag gegeben. Nach 8 Minuten wird die Sitzung geschlossen.
Vor der Tür verabschiedet sich der Malermeister von seinem Anwalt und richtet sich zum ersten Mal gerade auf. Seine Gefühle sind ihm anzusehen.
Erleichterter aufgrund der Tatsache, dass ja eine Haftstrafe abgewendet worden ist, eine Bewährungsstrafe mit Auflagen. Und jetzt kann ich natürlich auch wieder in die Zukunft ein bisschen blicken. Ich meine, 6 Monate Haft hätten mich als Unternehmer und als Familienvater natürlich aus der Bahn geworfen. Die Firma hätte ich schließen müssen. Jetzt habe ich natürlich eine neue Möglichkeit bekommen, eine neue Chance. Und die werde ich auf jeden Fall auch nutzen.
Im Nachhinein wirkt alles einfach und schlüssig. Doch die Beratung der Schöffinnen mit der Richterin hatte es in sich. Berit Köbe darf über die Urteilsfindung nichts sagen, nur so viel.
Das war eine Zerrissenheitsprobe heute, also das schwingt auch noch nach, das Urteil, aber im Positiven. Ich bin froh, dass wir so entschieden haben.
Täglich entscheiden an Gerichten ganz normale Bürger mit über das weitere Leben von Menschen, die einer Straftat angeklagt sind. Sie versuchen, sich von Vorurteilen freizumachen, genau hinzuhören und ein angemessenes, gerechtes Urteil zu finden. In unser aller Namen. Dafür schulden wir Schöffinnen und Schöffen Dank. Auch weil sie uns zeigen, welche Verantwortung wir mit jedem Urteil haben, das wir über Menschen fällen.
NDR Info, Forum am Sonntag. Gerechtigkeit üben. Bürger am Richtertisch. Eine Sendung von Christiane Zwick. Es sprachen Anne Moll und Jonas Minte. Technik Sabine Suhr. Regie Hanna Brünjes. Redaktion Verena Gonsch.
NDR Info.